ARD. MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Der Bachkanal nimmt nach einer kleinen Pause seinen Betrieb jetzt wieder auf, und zwar mit einer sechsteiligen Serie über die Sonaten für Violine und Obligates Cembalo von Johann Sebastian Bach. Und wir beginnen heute mit der ersten Sonate dieser Sammlung in H-Moll. Das war schon mal ein kurzer Auszug aus dem zweiten Satz dieser Sonate in H-Moll, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Sechs Sonaten hat also Johann Sebastian Bach für Violine und Obligates Cembalo hinterlassen. Wir wollen diese Stücke jeweils mit einer Folge hier im Bach-Kanal besprechen, also heute und in den kommenden fünf Terminen. Und ergänzend dazu gibt es jeweils allgemeinere Informationen zur Entstehung, aber auch natürlich zur Einordnung dieser doch sehr besonderen Werkgruppe. Lieber Michael, zuerst mal, können wir denn wirklich ganz sicher voraussetzen, dass Bach beide Instrumente, also Violine und Cembalo, perfekt beherrscht hat?
Lieber Bernhard, das sieht verdammt gut aus. Ja? Also ich meine, oft müssen wir ja sagen, nichts Genaues wissen wir nicht und so weiter. Aber hier haben wir einen Kronzeugen, und das ist Karl Philipp Emanuel Bach, also der zweitälteste Sohn. Der wurde offenbar mal ganz ähnlich gefragt von Johann Nikolaus Vogel, dem ersten Bach-Biografen.
Hatten die auch einen Podcast?
Naja, sozusagen einen angeschriebenen, ja. Es haben sich also ein paar Briefe erhalten, wo einfach der Karl Philipp Emanuel dem Vogel anscheinend Fragenkataloge beantwortet. Ja, und der Vogel war ja schon in den 1770er Jahren dabei, eine Art Johann Sebastian Bach Biografie vorzubereiten. Die ist dann zwar erst 1802 erschienen, aber zum Glück hat er schon eben 25 Jahre vorher recherchiert, weil da lebte Karl Philipp noch. Und der hat ihm gesagt über Fatih, in seiner Jugend bis zu seinem ziemlich herannahenden Alter spielte er, Johann Sebastian Bach, die Violine rein und durchdringend und Achtung, und hielt dadurch das Orchester in einer größeren Ordnung, als er es auf dem Flügel hätte ausrichten können. Also hier wird praktisch auch das Bild gezeichnet von Bach, dem Aufführungsleiter, der die Violine in der Hand hat. Mhm. An einer anderen Stelle muss man allerdings jetzt nochmal relativierend sagen, da sagt Karl Philipp Emanuel Bach, am liebsten hätte er innerhalb eines Orchesters die Bratsche gespielt, weil er da so schön mittendrin war. Und ich glaube da auch immer, das gilt vor allem für seine eigenen Werke, weil da ja wirklich die Bratsche genauso viel zu tun hat wie alle anderen Instrumente. Ja, die Gleichberechtigung der Stimmen, das sieht vielleicht bei einem Satz von Stamitz ein bisschen anders aus. So. Also kurzum, super Geiger, und ich meine, das hat er letztlich mit der Muttermilch mitgekriegt. Der Vater, Ambrosius Bach, Stadtpfeifer, muss eine vorzügliche Violine gespielt haben. Da hat sicherlich Sohnemann zumindest anfangs bis zu seinem 10. Lebensjahr schon mal gelernt.
Das finde ich aber ein sehr wichtiges Zitat jetzt von Karl Philipp Emanuel, weil es ja auch darauf hinweist, dass Bach so eine Art Aufführungsleitung hatte von der Violine auch aus. Und das ist ja eine andere Haltung schon, weil du ja stehen kannst und nicht am Cembalo sitzt und die Leute anders im Griff hast.
Genau, stehen kannst. Und wir haben ja auch diese anderen Berichte, die mal so ein bisschen den Bach zeichnen als Aufführungsleiter, wo ja irgendwie sehr betont wird, er läuft herum dabei. Mhm. Und ist hier mal und dort und stellt da die Sicherheit wieder her und so weiter. Das kann man ja notfalls wirklich mit der Geige. Ja?
Ja.
Also ob das jetzt nur immer wirklich so der Fall gewesen ist, weiß ich nicht. Ob das jetzt auch eher, sagen wir mal, die Situation im Collegium Musicum beschreibt, also im Kaffeehaus oder eben wirklich auf der Chorempore, das bleibt jetzt mal offen. Was man natürlich auch nicht vergessen dürfen, 1714 wird der Bach in Weimar zusätzlich zum Hoforganisten, jetzt auch zum Konzertmeister ernannt. Da kann man immer ein bisschen streiten, ist das jetzt einfach nur ein Prädikat oder meint es eben wirklich erste Geige? Wir wissen es nicht genau, aber auch dort wird er hier und da zur Violine gegriffen haben.
Das sind erstmal sehr gute Voraussetzungen für die Komposition dieser Sonaten, die wir in den nächsten Folgen und heute behandeln wollen. Also 6 Sonaten für Violine und Cembalo. Beide Instrumente beherrscht Bach perfekt. Und ja, man kann sagen, er schreibt eigentlich wieder Musikgeschichte. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt in diesem Podcast bislang. Hier ist es so, die Stücke beruhen zu einem Großteil auf einem völlig neuartigen Prinzip. Wobei, Michael, dem Cembalo eben eine neue Funktion zugeschrieben wird.
Ja, also das hast du sehr schön anmoderiert, Bernhard.
Das ist der Pass.
Was ja das Verrückte ist bei Bach immer, er macht ja, egal was er anpackt, irgendwie aus der Ausnahme gleich mal die Regel. Ja, also was ich damit sagen will, wenn er sich einer Gattung zuwendet, dann erfindet er sie meistens neu oder schreibt zumindest solche Stücke, wo man dann sagen muss, okay, das Ganze auf ein neues Level gehoben. Und hier ist es jetzt so, also wir haben ja Sonaten für Violine und Cembalo. Und die wurden natürlich schon Generationen vor ihm komponiert. In Italien, in Frankreich, in Deutschland, zu Tausenden. Aber da war erstmal der Standard, dass die Violine der Chef ist, sich virtuos präsentiert und der Cembalist die Gnade hat, Basso Continuo zu spielen, also im Grunde genommen das Fundament drunter liefert. Was wir hier aber haben, ist eben, dass das Cembalo als solches einen mindestens zweistimmigen Satz spielt, plus die Violine, also alle drei Stimmen gleichberechtigt. Wir haben im Grunde genommen Trios aufgeführt von zwei Musikern, einer Geige und einem zweihändischen Pianisten oder Cembalisten vor uns. Und das hat vor Bach noch keiner gemacht.
Also dieser Satz war mir jetzt sehr wichtig, ja. Sonst hätte ich nachgefragt. Das ist ja wirklich, das komplett ist neu. Und ja, wir haben wirklich keine Ausnahme. Also ich habe auch noch mal gesucht, aber ja, dass das vorher irgendjemand gemacht hätte.
Ja. Ja. Und das ist natürlich auch wieder, sagen wir mal, das ureigenste oder originäre Bachsche. Ja, diese Selbstständigkeit der Stimmen, die er ja eigentlich durch alle Gattungen durchzieht. Das hat eine gewisse Logik, dass er das jetzt eben auch bei dieser Konstellation Violine und Cembalo anwendet. Und es ist eben auch zugleich eine wahnsinnig tolle, irre polyphone, aber tolle musikalische Unterhaltung. Geistreich ohne Ende.
Wir schauen an dieser Stelle doch nochmal 100 Jahre zurück von Bach, an den Beginn des 17. Jahrhunderts, wo das überhaupt losging, dass die Melodieinstrumente, die Violine an erster Stelle, überhaupt obligate Partien bekommen, dass die Instrumentalmusik so emanzipiert. Das hat ja viel zu tun mit diesem Stilwandel um 1600. Das gab es zunächst erstmal nur in Italien, von dort aus hat es sich dann weiterentwickelt. Kannst du vielleicht einen kleinen Moment da mal so eine Rückblende machen?
Ja, ich mache jetzt einen Turbo-Exkurs durch 100 Jahre Violinmusik vor Bach. Ja, wenn man da so ein bisschen schaut, also wenn die Barockgeiger nach wirklich frühem Repertoire für ihr Instrument suchen, begleitet von Basso Continuo, dann landet man ganz schnell bei Dario Castello, da sind wir also im frühen 17. Jahrhundert, Geiger in Venedig. Auch eine große Rolle spielt Giovanni Battista Fontana, beides wirklich ausgesprochene Violin-Virtuosen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das sind Sätze, also gerade die langsam, die wirken sehr improvisiert. Ja. Auch noch ein Name, der wichtig ist, Maurizio Cazzati. Biagio Marini, auch Venedig, so 1620er, 30er, 40er Jahre, ganz tolle Violinmusik. Wenn man dann eine Generation weiterspringt, dann landet man natürlich beim Erzengel schlechthin des Violinspiels in Rom bei Arcangelo Corelli. Vivaldi spielt dann sicherlich auch eine Rolle. Wen man in Sachen unmittelbares Vorbild für Bach bei Violinmusik absolut nicht vergessen sollte, zumindest italienischer Provenienz, Francesco Antonio Bonporti, in den 1670er Jahren geboren, der hat Inventionen für Violine begleitet von Generalbass komponiert, wahnsinnig virtuose Musik. Und da haben wir teilweise Abschriften von Bach. Also das hat er offenbar sehr genau studiert, auch mit Blick sozusagen, was ist technisch möglich auf der Violine. Es gibt natürlich noch diverse deutsche Vorbilder, ob das jetzt Bieber oder Schmelzer ist oder in Weimar selbst Johann Paul Westhoff, ja, der sogar Solomusik für Violine komponiert hat, haben wir ja schon ein bisschen besprochen bei unserer Auseinandersetzung mit den Sonaten und Partiten. Aber ich denke, wenn man jetzt mal in irgendwas hineinhören, wäre vielleicht der Bonporti ganz gut, weil da setzt sich eben der Köthner Bach damit auseinander. Und das könnte ungefähr zu der Zeit sein, als Bach vielleicht die ersten Gedanken verschwendet hat an seine Sonaten mit obligatem Cembalo. Thank you.
Das war Musik von Francesco Antonio Buonaparte, also offenbar ein direktes Vorbild für Johann Sebastian Bach. Natürlich hat Bach alles irgendwie aufgesogen, was er in die Finger bekommen hat in dieser Zeit. Und wir wissen ja auch nicht genau, was er alles schon kannte und was er besessen hat. Aber man darf davon ausgehen, dass er gerade diese italienische Tradition des 17. Jahrhunderts und des frühen 18. Jahrhunderts gut gekannt hat. Jetzt möchte ich eine schwierige Frage stellen. Was mag denn Bach überhaupt bewogen haben, dieses Prinzip im Grunde aufzugeben, was wir gerade bei Buonaparte gehört haben und was wir auch bei Corelli oder bei allen anderen hätten hören können? Also Violine plus Basso Continuo und das Cembalo ist eigentlich gar nicht so wichtig, denn man kann das ja auch nur mit einem Cello oder nur mit einer Laute begleiten. Was könnte ihn denn bewogen haben, jetzt diese Verkomplizierung des Satzes hin zu einem Triosatz voranzutreiben?
Nein, Bernhard, was ihn bewogen hat, ist, dass Bach Bach ist. Also das stellen wir ja immer wieder fest, dass er es einfach mag, sich selber Aufgaben zu stellen, oder ich würde jetzt mal das Bild vom Korsett bemühen, Korsette zu schnüren, die ihm sozusagen von vornherein das Ganze noch ein bisschen schwerer machen, aber mit dem Effekt, wenn es denn klappt, ja, wenn ich eine ganz schwere Kür im Eiskunstlaufen mache, ja, und ich schaffe die, dann kriege ich ganz viele Punkte. Ich kann allerdings auch dann grandios scheitern. Das Ding ist aber, Bach scheitert nicht. Und er hat sich offensichtlich gesagt, wenn ich hier schon Violine und Cembalo, Klammer auf, meine beiden Instrumente gegeneinander antreten lasse, dann auf Augenhöhe. Also ich schreibe Triosätze für zwei Instrumente. Ich schreibe nicht klassische Basso Continuo begleitete Solosonaten, sondern hier findet ein Dialog auf Augenhöhe statt. Und tatsächlich muss man ja sagen, von der reinen Satztechnik her ist so ein Triosatz was wahnsinnig Anspruchsvolles. Wenn man mal bei Matheson blättert, vollkommener Kapellmeister, der schreibt über den dreistimmigen Satz, dass er im Grunde genommen ein echter Prüfstein für jeden ambitionierten Komponisten ist. Warum? Zitat: Es müssen hier alle drei Stimmen, jede für sich, eine feine Melodie führen. Und doch dabei so viel möglich den Dreiklang behaupten, als ob es nur zufälligerweise geschehe. Riesenherausforderung. Und was man auch sagen kann ist, also diese Stücke, die müssen nicht nur Bach selber viel bedeutet haben, sondern hier haben wir auch mal von den Söhnen explizit zu diesen Werken ganz wertschätzende Äußerungen. Das haben wir relativ selten, leider. Aber gegenüber Forkel erwähnt Karl Philipp Emanuel Bach die Stücke und sagt, Zitat, er zählt sie zu den besten Arbeiten meines seligen Vaters. Und er sagt auch, sie klingen noch jetzt, also das ist dann in den 1770er Jahren, sie klingen noch jetzt sehr gut, ungeachtet sie über 50 Jahre alt sind. Also das sind wirklich große und selten ausgesprochene Komplimente aus der Generation der Bach-Söhne.
Was ja auch bedeutet, dass Karl Philipp Emanuel Bach die Stücke nicht nur kannte, sondern offenbar auch musiziert hat in Hamburg dann. Also davon können wir doch ausgehen.
Ja, und das ist überhaupt eine Sache, ich glaube, da werden wir hin und wieder drauf zurückkommen. Ja. Also ich glaube, wenn man sich auch so ein bisschen die Quellenüberlieferung dieser Stücke anschaut, das ist Repertoire, was Bach gerne mal gemeinsam mit Musikern auf die Pulte gelegt hat, den er entweder den allerletzten Schliff nur noch geben musste oder mit denen er sich wirklich auf eine gelehrte, aber unterhaltsame Weise musikalisch unterhalten wollte. Und das sind eben auch die Schüler. Ja? Mhm. Und da bin ich mir ganz sicher, dass eben auch ein Karl Philipp Emanuel Bach oder ein Wilhelm Friedemann Bach oder überhaupt alle Söhne mit Vati das zu Hause musiziert haben. Ich bin mir nicht sicher, wer an welchem Instrument saß.
Das ist ja
aber
gar
Bachs
nicht so
Ideal wäre dann wahrscheinlich gewesen, ihr müsst beides können.
Ja.
So.
Ja.
Und Karl Philipp finde ich jetzt nicht so überraschend, dass er gerade diese 6 Sonaten mit obligaten Cembalo so verehrt. Man sieht dann in seinem eigenen Oeuvre, es gibt ja eine ganze Reihe an Violinsonaten, auch Flötensonaten, wo er versucht, dieses Prinzip zu imitieren.
Mhm. Na?
Große H-Moll-Sonate von C.B. Bach, ganz, ganz tolles Ding. Das ist im Grunde genommen der Versuch, dieses absolut hochgesteckte Ziel seines Vaters zu erreichen, aber mit seinem eigenen klanglichen Idiom zu verbinden.
Darauf kommen wir in der übernächsten Folge ein bisschen genauer zu sprechen. Da soll es darum gehen, wie ging es dann weiter nach diesen 6 Sonaten, die Bach hier vorgelegt hat. Und ich kann auch gleich sagen, in der nächsten Folge werden wir ganz genau natürlich auf die Entstehung und die Quellenlage dieser Sonaten eingehen. Das haben wir jetzt nur so ein bisschen am Rande mal beschäftigt. Aber jetzt wollen wir mal die erste uns genau betrachten. Das ist eine Sonate also in H-Moll. Fangen wir doch mit der Tonart an. Das ist eine Tonart, die gar nicht so häufig bei Bach auftaucht. Schon immer mal, aber jetzt so als alleinige Tonart für eine ganze Sonate gar nicht so oft. Was bedeutet H-Moll?
Na, für mich bedeutet es tatsächlich Melancholie. Ich denke natürlich bei Bach als allererstes da an die zweite Orchestersuite, die berühmte Flötensuite. Ja, bei den Zeitgenossen nehme ich mal wieder Matheson, der hat ja immer diese schönen Tonartencharakteristiken, die er anbietet. Und da ist H-Moll so ein bisschen ambivalent. Er schreibt bizarr, unlustig, melancholisch. Ja, also melancholisch gehe ich mit. Und unsere H-Moll-Sonate, die wir jetzt besprechen, also die ist weder unlustig noch bizarr, aber sie hat schon eine Melancholie und namentlich im ersten Satz.
Dann vielleicht mal grundsätzlich zum Aufbau dieser Sonaten. Die bestehen fast immer bis auf die letzte aus diesen berühmten vier Sätzen.
Genau. Ja? Ich würde mal sagen, also italienische Kirchensonate, Sonata da Chiesa, so haben wir es in der Schule gelernt. Langsam, schnell, also zwei langsame, zwei schnelle Sätze. Und das ist wirklich soweit so normal, nur die Art und Weise, wie es Bach dann eben ausfüllt, das ist schon besonders. Und was sich durch alle Stücke zieht, also durch alle, ich sage jetzt erstmal fünf Sonaten, die sechste ist wirklich der Ausreißer, formal, wie so oft das sechste Stück in einer Sammlung bei Bach, da sprengt er nochmal die Form. Aber sagen wir mal, eins bis fünf ist wirklich, mal von ganz oben drauf geschaut, gleichartig. Die beiden schnellen Sätze, also zweiter und vierter Satz, sind immer fugierte Sätze. Also ganz, ganz kontrapunktisch gearbeitet. Manchmal ganz strenge Fugen, manchmal eher so frei fugierende Sätze. Aber das ist sozusagen Dreistimmigkeit. Ja? Und die langsamen Sätze, das sind die großen formalen Experimentierfelder. Also da treffen wir alles Mögliche an. Von Sätzen, die wie hin improvisiert wirken, bis hin zu Ostinato-Konstrukten. Viel, viel starker Ausdruck, auch manchmal wirklich überdehnter Ausdruck. Da verstecken sich, lieber Bernhard, Schätze unglaublich. Also ich kenne die Stücke schon lange, aber dennoch jetzt in der Vorbereitung jetzt für diesen Podcast habe ich gemerkt, Mensch, hast du zu lange nicht intensiv gehört. Das ist verdammt gute Musik. Verdammt vielfältig. Aber auch nicht ganz uneinstrengend zu hören.
Denn in Klammern beigefügt, es gibt sehr viele sehr gute Aufnahmen davon. Also Aufnahmen ja, aber so im laufenden Konzertbetrieb hört man es gar nicht so oft. Vielleicht abgesehen von den großen Festivals, wo das dann mal programmiert wird, nicht?
Genau.
Und das liegt vor allem, glaube ich, daran, dass die Stücke viel, viel Arbeit machen. Ja, und ich meine, sie
die machen
gut
viel
zu
Arbeit.
Nicht?
Das ist das eine. Und das andere ist, das werden wir jetzt gleich im ersten Satz merken, der H-Moll-Sonate. Sie sind auch live aufgeführt in einem, naja, mittelgroßen bis großen Saal, schwierig in Sachen Balance. Weil wenn wir jetzt Bachs original dafür gedachte Instrumente nehmen, also eine Violine und ein Cembalo, muss es eigentlich, weil die Stimmen gleichberechtigt sind, ja auch, sag mal, von der Dynamik her oder von der Lautstärke idealerweise auf Augenhöhe zugehen. Und je größer der Saal ist, umso schwieriger kommt das Cembalo durch. Man macht dann natürlich den Deckel auf und versucht, dass das schön alles irgendwie in den Saal strahlt. Aber wirklich die größte Herausforderung, finde ich, an die Spieler ist, in einem Saal, wo sie nicht nur für sich selbst musizieren, eine gute Balance hinzubekommen. Und ich glaube, dass das viele oft abschreckt. Also solche Stücke können auch in so einem 300-400-Mann-Saal grandios schief gehen, weil einfach das Cembalo zu leise ist. Man muss es so sagen.
Oder die Geige zu laut. Ja, der erste Satz dieser H-Moll-Sonate, der beginnt schon mal überraschend, weil die Geige erstmal eine lange Pause hat. Also man denkt erstmal, es ist ein Cembalo-Solo. Was beabsichtigt Bach damit? Oder will er erstmal zeigen, das ist hier das Instrument, das ich hier besonders irgendwie betrachte?
Ja, ich glaube, er will schon erstmal überraschen. Also das geht ja los wie im Grunde so eine Art Cembalo-freie Fantasie. Gleich mal in schwere Harmonien hinein, sehr sprechender Gestus, sehr improvisiert wirkend. Und die Geige fügt sich ja dann nach ein paar Takten erstmal mit einem sehr, sehr langen Ton ein. Ja, da ist erstmal nur der Klang da. Ja, und wenn man den Spieler vielleicht gar nicht sieht, würde man sich wundern, wo kommt denn das jetzt her? Ja, und dann gleich als nächstes fängt sie plötzlich an, eher zu begleiten, als wirklich jetzt das Zepter zu übernehmen mit Doppelgriffen. Also man weiß ganz schnell nicht, sobald die Violine da ist, wer ist denn jetzt hier eigentlich Chef? Also es wird sofort klar, es soll ein Dialog auf Augenhöhe sein. Sehr, sehr stimmungsvoller und eben wegen diesen schweren Harmonien, ich würde mal sagen, bedeutungsschwangerer Auftakt.
Thank you.
Ja, das war also ein Stück aus dem ersten Satz, in dem Bach wirklich schon ein großes Ausrufezeichen setzt. Der zweite Satz ist dann ganz trioartig. Also da zeigt er zum ersten Mal so richtig dieses Prinzip, was er vorhat.
Konzertierende Fuge mit allem, was geht, also wirklich dreistimmig, ist eine lange, kräftezehrende Schlacht um das beste Argument, würde ich sagen. Also das wird wirklich immer wieder durchgeführt, dieses Fugenthema. 141 lange à la Breve-Takte. Und ganz witzig, es hat trotz Fuge eine da capo-Formen. Also es wird sozusagen am Ende der erste Teil wiederholt. Also dadurch wird das Ganze nochmal ein bisschen länger. Es ist, wenn man so will, eine da capo-Fuge. Aber also hier gilt das, was ich vorhin gerade so beschrieben habe, als große Herausforderung mit der Balance. Das stimmt ganz besonders. Mhm. Und deswegen ist das große Glück, dass wir heute, liebe Hörerinnen und Hörer, das Medium des Tonträgers haben. Natürlich kann man in so einem Studio dann die Mikros schön austarieren und dafür sorgen, dass das Cembalo eben wirklich immer gut zu hören ist, auch wenn die Geige voll loslegt. Und trotzdem, also das ist die Herausforderung an die Ohren des Zuhörers. Anders als bei den Sonaten und Partiten für Violine Solo, wo ja der Zuhörer sich auch manchmal gewissermaßen Melodien denken muss, die gar nicht gespielt werden, muss er hier selber immer checken, wer ist jetzt hier eigentlich gerade Begleitung und wer ist Melodie. Ja, und man wird ganz oft scheitern. Und das Schöne ist aber auch, letztlich, man kann dann auch nach 3-4 Minuten sagen, wenn man dieses Spiel irgendwie satt hat, man hört einfach nur auf die Entwicklung der Harmonien und die schönen virtuosen Läufe und einfach dieses flinke Wechselspiel. Bach überrascht einen da immer wieder und da ist unglaublich viel drin. Und ja, die Frage, ist es noch Melodie oder ist es schon Begleitung, die wird eigentlich ständig auch ad absurdum geführt.
Ein Stück aus dem zweiten Satz dieser H-Moll-Sonate. So, und jetzt, Michael, jetzt kommt der dritte Satz. Ja. Da muss ich gleich mal vorausschicken. Ja. Das wird in den nächsten Folgen, glaube ich, eine Serie werden. Denn die dritten Sätze sind es ja. Der erste Satz ist ja auch immer langsam, aber hat so eine Funktion der Einleitung oft. Aber der dritte, ich merke schon an deinen Reaktionen jetzt, du siehst das ähnlich. Bach wechselt von H-Moll nach D-Dur.
Ja, es geht die Sonne
du darfst
so ein
übernehmen.
Auf. Ja, oder der Mond, weil ich finde, es klingt ein bisschen wie eine Nachtmusik.
Aber dann Vollmond.
Irgendwie ist das meine Notturna. Ja,
ah,
ja,
schön.
Nocturne. Ja, Vollmond
hat
von
er auch
mir
erfunden.
Aus. Ja, und ich finde hier die dritten Sätze, das sind wirklich die großen melancholischen Meisterwerke der Sammlung, die absolut Lügen strafen, was ja gerne mal so als Klischee in Sachen Bach irgendwie verbreitet wird. Trocken, mathematisch, mechanisch und so weiter. Nee, hier ist so viel Gefühl und am gefühlsechtesten ist es immer in den dritten Sätzen. Wir haben hier eine lange, eigentlich endlose Kantilen, die da interessanterweise die Geige mit der rechten Hand des Cembalos anstimmt. Also da sind das tatsächlich die beiden Melodiestimmen und die linke Hand vom Cembalo macht jetzt wirklich so eine Art Generalbass, ja. Und dann hat man herrliche Momente, ganz unüblich für Bach, da sind sie sich auch mal einig, die beiden Oberstimmen, und spielen in glücklichster Terzen- und Sechstenglückseligkeit, wie so ein Pärchen, was bei Vollmond auf der Bank sitzt und den Mond anklotzt, ja. Herrliche Dialoge, sprechende Pausen, ja, also Bach arbeitet hier ganz bewusst auch mit Pausen und mit Echo-Effekten. Und das kann man wirklich sehr gut sich anhören, wenn draußen die Sonne untergegangen ist. Vielleicht noch ein kleines Getränk dazu, vielleicht eine Kerze und dann einfach mal anhören.
Ja, also zu diesem Satz haben Sie jetzt so eine richtige schöne Gebrauchsanweisung von Michael Maul erhalten. Da kann man doch was mit anfangen und ich kann schon mal vorausschicken, das gilt auch für viele weitere dritte Sätze in dieser Serie dieser sechs Sonaten. Und wir sprechen noch kurz über den Schlusssatz. Die fungieren oft als Rausschmeißer, aber natürlich ein sehr gelehrter Rausschmeißer.
Ja, weil es eben wieder durchfungiert ist.
Dann ist es eigentlich kein Rausschmeißer, ne? Wenn er gelehrt
ist.
Ja,
aber das hat hier nochmal einen besonderen Dreif, weil Bach durch ein Kontrasubjekt, so in kleinen 16. Noten, was immer parallel zum eigentlichen Fugenthema erklingt, von vornherein für so eine Art extra Drive sorgt. Ja. Also hier wird sozusagen ein bisschen, was macht man manchmal in Tank, damit das Auto irgendwie noch schneller fährt?
Ich hätte jetzt Chili gesagt und ans Kochen gedacht.
Von mir aus Chili, ja, genau. Das Kontrasubjekt ist das Chili, bestehend aus wilden Dreiklangsbrechungen, tolle Echo-Effekte. Das Thema selbst, das könnte auch von so einem Italiener kommen. Das könnte auch ein Vivaldi oder so sein. Aber wie Bach's dann durcharbeitet, 2x61 Takte, da bleibt kein Auge trocken und die Finger haben gewaltig viel zu tun.
Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.